Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 79. Episode mit mit Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Ich habe dich letzte Woche ja ausboten wollen und habe dich angeschrieben, gesagt, pass auf, nächste Woche mache ich in der Redaktion vis-à-vis mit Nikolas den Podcast auf die Schnelle zum großen Smartphone-Kamera-Blindtest 2024, den ja Nikolas verantwortet hat. Aber dann hast du mich vor 2 Wochen offensichtlich mit Covid angesteckt gehabt. Über die lange Leitung.
Durchs Mikrofon.
Und deswegen bin ich jetzt nicht im Büro und habe kurzzeitig entschlossen, auf das Remote-Setup zurückzuwechseln. Dann besprechen wir eben den Kamera-Smartphone-Blindtest. Ja, im altbekannten Setup. Und Grüße an Nikolas. Ich hätte das diese Woche wirklich gerne mit ihm gemacht. Der hat ja nicht nur die Fotos für den Smartphone-Kamera-Blindtest erstellt und sich um die Testmuster gekümmert, sondern sich auch um die Auswertung gekümmert und ist da dieses Jahr ziemlich verzweifelt dran. Und warum? Darüber reden Fabian und ich gleich. Dann gibt es ein Update zu Intel, ein öffentliches und ein nicht öffentliches. Und da reden wir drüber. Updates zu Ryzen 9000 und Ryzen AR gibt es nicht, weil wir wissen ja die Termine. Wobei offiziell ist ja, glaube ich, weiterhin nur der 31. Marktstart für Ryzen 9000. Das steht uns ja noch ins Haus. Und zu Ryzen AI 300, also Strix Point, gibt es ja immer noch keine offizielle Info, oder? Hast du da was mitbekommen? Ich glaube nicht.
Nee, das ist...
Ja. So, das heißt, wir haben nochmal ein Intel-Update zu instabilen CPUs. Nicht unbedingt nur K-CPUs, das sagt Intel nämlich gar nicht mehr so explizit. Und dann zur Sonntagsfrage, den Steam-Schatztruhen in der Community. Da waren ja durchaus einige Schatztruhen dabei.
So kann man es formulieren, ja.
Smartphone-Kamera-Blindtest. Seit Jahren einmal jährlich von uns, alias Nikolas, zelebriert. Hat wieder stattgefunden in den vergangenen 2 Wochen. Es galt aus 12 Motiven, letztes Jahr waren es 15, aus 12 verschiedenen Motiven, davon waren es 4 Nachtaufnahmen und 8 Tagaufnahmen, die nach dem eigenen Geschmack schönsten jeweils zu bestimmen.
Ich glaube 6 Bilder von jedem Motiv, 6 Aufnahmen von entsprechend 6 verschiedenen Smartphones.
Genau.
Aber welche Smartphones das waren,
die nicht bekannt waren
und in welcher Reihenfolge diese Aufnahmen sortiert waren bei jeder Umfrage, es ist halt ein Blindtest, das ist in der Sache, das wusste man vorher nicht bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse.
Genau. Und natürlich war auch nicht in Motiv 1 und Motiv 2 und Motiv 3 jeweils das erste Foto vom gleichen Smartphone, sondern wild gemischt. Und da hat Nikolas dann auch immer den heiligen Zettel neben sich liegen, auf dem das alles dokumentiert wird. Denn der Blindtest ist am Ende natürlich nur dann aussagekräftig, wenn man am Ende auch noch weiß, wo man welches Foto hingepackt hat. Das wusste er aber. Und kannst du dich noch erinnern, wie es so die letzten Jahre immer ausgegangen ist?
Da hatten wir meistens einen relativ starken Sieger. Oder es war zumindest klar, wer der Sieger ist. Und sehr häufig war Googles Pixel-Reihe sehr weit oben mit dabei.
Genau, ich glaube nie nachts, aber immer so deutlich am Tag, dass es in Summe immer gereicht hat für den, oder ich glaube jetzt 2 oder sogar 3 Blindtests in Folge gereicht hat. Und ja, dieses Mal hat dann Nikolas Ende letzter Woche die Umfragen ausgewertet und hat dann zu den jeweiligen Motiven die jeweils abgegebenen Stimmen gegenübergestellt und dann aber auch die jeweiligen Smartphones zugeordnet und hat gesehen, diesmal war es ja wirklich eine ganz schön knappe Kiste. Erstens das. Zweitens, das Google Pixel 8 Pro hat nicht am Tag wieder alles gewonnen oder viele Motive gewonnen und in Summe auch. Es hat diesmal nämlich nicht bei einem einzigen der 8 Motive am meisten Stimmen bekommen. Und dritte Überraschung, das Sony Xperia 1.6 hat am Tag mit deutlichem Abstand nicht, aber hat auf jeden Fall mit 4 gewonnenen Motiven und auch in Summe am meisten Stimmen die Tagaufnahmen gewonnen. Und Sony war ja die letzten Jahre eher so ein Meme-Running Gag im Blindtest und nicht nur bei uns. Das war irgendwie, die ganzen Smartphone- und Kamerasensoren kommen alle von Sony, aber Sony macht immer am wenigsten draus mit der eigenen Software. Dieses Jahr offensichtlich.
Ja, und das hast du ja schon einen Punkt angesprochen. Die Software.
Ja, bitte.
Es ist ja bei diesen, ja. Ob das jetzt Blindtest ist oder ob das irgendeine andere Art von Test ist. Ob das jetzt ein Test ist, wo man das Ganze gegen ein Referenzbild vergleicht oder ob das ein Test ist, wo man einfach wirklich sagt, was ist, fällt mir subjektiv am besten. In jedem Fall ist es ja nicht so, dass wir ein Smartphone testen, denn ein Smartphone hat ja mehrere Kameras. Und es ist auch nicht so, dass wir eine Kamera testen, sondern wir testen ja immer eine Kamera in Kombination mit der vom Hersteller offiziell in der eigentlichen Kamera-App bereitgestellten Software, um aus den Rohdateien, um aus den Daten, die der Sensor sammelt, dann halt eben ein kodiertes Bild, ein JPEG oder ein HEIC oder was auch immer die anderen Hersteller verwenden, zu benutzen. Das heißt, es ist ja gar nicht so einfach möglich zu sagen, wir testen jetzt nur die Kamera eines Smartphones, wir testen ja immer das Gesamtpaket. Ist natürlich praxisnah, weil die allermeisten Anwender das auch so verwenden, aber ja, die Debatte gibt es dann natürlich wieder.
Und du hast gerade schon angesprochen, Smartphones haben ja in der Regel auch mehrere Kameras. Alle, die jetzt hier vertreten waren, ich will es nochmal nennen, also die 6 Kandidaten sind gewesen Apple iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Huawei Pura 70 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Sony Xperia 1.6 und Xiaomi 14 Ultra. Die haben alle eine Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telefotokamera. Und bei den Tagaufnahmen hat Nikolas auch alle drei Kameras verwendet. Er hat 5-mal mit der Hauptkamera fotografiert, 2-mal mit der Telekamera und 1-mal mit der Ultraweitkamera. Aber natürlich, der Software-Aspekt war jeweils ein gewichtiger Aspekt. Dahinter ist ja auch jedes Mal, auch dieses Mal wieder, ein großer Diskussionspunkt in der Community gewesen. Wir klammern den aber jetzt auch hier mal wieder aus und blicken auf die Ergebnisse des Tests, so wie wir ihn durchgeführt haben. Und da war ja eine positive Entwicklung oder ein positives Resultat, dass wir 40% mehr abgegebene Stimmen gehabt haben als im letzten Jahr bei 3 Motiven weniger. Letztes Jahr hatten wir 15, dieses Jahr waren es 12. Also vielleicht hat das wirklich, ich muss nicht 15, sondern nur 12 Aufnahmen bewerten, den einen oder anderen noch zusätzlich motiviert. In Summe hat es aber dann ungefähr 50% mehr Teilnehmer gegeben. Das war natürlich ein schönes Sache.
Meistens gibt es ja über den Verlauf so einer Strecke, das sehen wir ja bei den Sonntagsfragen, immer so ein ganz bisschen Schwund. Also bei Motiv 12 oder 15 kommen nicht so viele an, wie bei Motiv 1 eigentlich angefangen haben. Aber ja, also
ist ja auch ein bisschen, aber viele haben durchgehalten. Ja. So, kommen wir aber nochmal zu den Ergebnissen. Und da, ja, war Nikolas Fazit, it's complicated. Also er hat sich dann dieses Jahr dazu entschieden, nicht den einen Sieger zu küren und auf diesen Aspekt auch schon im Titel hinzuweisen. Denn das heißt, der Artikel heißt jetzt, nachdem die Ergebnisse mit eingeflossen sind, Leserblindtest 2024, Samsung, Apple und Xiaomi haben die beste Smartphone-Kamera. Jetzt fragt man sich natürlich, warum fehlt das Sony? Wir haben doch gerade schon darüber gesprochen, dass Sony am Tag so tolle Fotos gemacht hat. Ja, lass uns nochmal auf die Ergebnisse im Detail blicken. Denn da hat sich Nikolas ja erstmal alle Ergebnisse von allen Motiven getrennt in Tag und Nacht angesehen. Und da ist es in der Tat so, wenn man dann diese 8 Tagaufnahmen betrachtet mit den 5 Hauptkamera, 2 Telefoto und einem Ultra-Wide-Kameras, dass Sony bei 4 der 8 Motive am meisten Stimmen bekommen hat und diese Fotos waren immer mit der Hauptkamera aufgenommen, während mit der Telefotokamera Sony einmal vorletzter und einmal mit weitem Abstand letzter geworden ist und bei der Ultra-Wide-Kamera, ja, da war das Ergebnis Platz 2, wenn ich das so sehe. Also da kann man schon mal sagen, okay, Die Telefotokamera hat jetzt zumindest bei den 2 Aufnahmen, die wir da genutzt haben in dem Artikel dafür, nicht so überzeugt bei Sony, aber die Hauptkamera auf jeden Fall. In Summe hat es aber gereicht mit 19,1% der Stimmen, die meisten Stimmen über diese 8 Fotos auf sich zu vereinen. Vor dem Samsung Galaxy S24 Ultra, das immer noch 3 Motive gewonnen hat. Und davon auch 1 mit Telefoto und 1 mit Ultrawide-Kamera. Also das Ultrawide-Foto hat Samsung für sich entscheiden können. Und jetzt muss ich richtig gucken. Auf Platz 3 am Tag kommt dann Xiaomi mit dem 14 Ultra, ohne ein Motiv gewonnen zu haben. Ja, und wer hat noch Motive gewonnen? Das iPhone auf Platz, noch hinter dem Huawei Pura 70 Ultra, auf Platz 5 dann erst, hat auch noch eins mit der Telefotolinse gewonnen.
Was?
Ja, hatte ich das jetzt?
Nee, das hast du schon passend zusammengefasst. Ich denke, für den vielleicht ganz, nicht ganz super aufmerksamen Zuhörer ist rumgekommen, Es ist nicht so einfach. Jeder gewinnt hier irgendwo ein bisschen was. Es ist einen einfachen, einen starken Sieger kann man schon beim Tag nicht unbedingt küren. Hier ist Sony jetzt vorne, aber es ist nicht so, dass die anderen Hersteller komplett weit abgeschlagen sind. Also sie sind ein gutes Stück dahinter, okay, aber es ist nicht so, dass sich da einer als furchtbar schlecht herauskristallisiert.
Ging es dir beim, du hast ja auch teilgenommen und ich habe auch teilgenommen, ist ja quasi Pflicht, ja. Dass man da mitmacht. Ich habe sofort, nachdem ich teilgenommen habe, Nikolas eine Nachricht geschrieben und gesagt, holla die Waldfee, das fiel mir dieses Jahr aber wirklich schwer. Und ich konnte das an zwei Sachen festmachen. Erstens gab es nicht so, was ich in der Vergangenheit immer eher negativ bewertet habe, so ein, zwei oder drei vermeintlich, mutmaßliche Smartphones, die das die halt mit extrem poppigen Farben gespielt haben, also so Kontrastboost und Farbsättigung und so. Das habe ich dieses Mal, es gab so ein Motiv immer tendenziell, was so ein bisschen poppiger war als andere. Und dann, war es halt echt eine knappe Kiste. Gerade bei den Hauptkamerafotos, bei den Telefoto muss ich sagen, da gab es dann schon, und das sieht man ja aber letztendlich auch hier dann im Fall des Sony beispielsweise, aber auch das Google Pixel 8 Pro hat da wirklich einmal überhaupt keine Stimmen bekommen. Und das gleiche mit dem Huawei Pura 70 Ultra. Also da fielen dann wirklich Motive ab, aber bei den Hauptkamerafotos fühlt es mir wirklich schwer am Tag.
Nee, das kann ich so auch nachvollziehen. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie nimmt man daran jetzt teil? Scrollt man da einmal kurz am Smartphone durch und schaut sich die Bilder kurz auf dem Smartphone-Display an, was ich jetzt gar nicht wieder despektierlich meine, weil es ja irgendwo auch praxisnah ist, dass man sich Smartphone-Bilder auf dem Smartphone anschaut. Oder geht man hin und lädt sich die Originaldateien runter, die wir immer zur Verfügung stellen und schaut das auf einem großen kalibrierten UHD-Bildschirm an. Das Ergebnis wird ja mitunter ein anderes sein, auch wenn die gleiche Person das dann bewertet und mit den gleichen Maßstäben. Aber ich habe mich da auch versucht, mir da ein möglichst gutes Urteil zu erlauben, habe mir das groß angeschaut und bin dann hin und her gewechselt zwischen den verschiedenen Bildern. Hab gesagt, okay, das fliegt raus und das fliegt raus, aber für welches entscheide ich mich hier? Also es war wirklich schwierig. Es hat wahrscheinlich länger gedauert als die 15 Bilder beim letzten Jahr.
Ja, dann lass uns die Tagaufnahmen mal beenden. Über die Summe der 8 Motive, wie gesagt, hat Sony überraschenderweise gewonnen, wobei das in erster Linie durch die Hauptkamera erzielt wurde und definitiv nicht durch die
Telefonkamera. Was ich dann noch ganz kurz, da will ich einmal ganz kurz reingrätschen. Wahrscheinlich jetzt nicht mal unbedingt konstruktiv, denn wenn Nikolas da ist, kann er mir diese Frage gar nicht beantworten. Aber die Telekamera wird ja wahrscheinlich Motiv 4 sein, ne?
Ja, 4 und 6, es steht auch in, und 7.
Bin ich blind? Naja, jedenfalls haben diese Smartphones alle die gleiche Brennweite für ihre Telekamera? Also teilweise haben die ja auch mehrere Telekameras in Anführungszeichen, aber ist das alles, weil
siehst du, da haben wir den Experten, den habe ich hier gerade krankheitsbedingt
ausgeladen. Nee, das ist jetzt natürlich auch wieder die Frage. Ich meine, diese Smartphones haben ja mittlerweile alle drei Kameras. Und ich kenne es von meinem iPhone 12 so, dass es, was ist das? Ich glaube, das Weitwinkel-Ding sind 14 mm oder 16. Und dann kommt das Ultraweitwinkel, dann kommt die normale Kamera, die ja auch Weitwinkel ist mit 24 oder 26 mm oder so und das Teleobjektiv in Anführungszeichen ist dann 50 mm, was eigentlich eine Normalbrennweite ist, aber das ist halt das Tele. Und ich weiß, dass die neueren iPhones da, glaube ich, auf 75 mm gehen oder das Pro Max sogar noch mehr. Und das wird ja bestimmt nicht so sein, dass das alle anderen 5 Hersteller hier mit der genau gleichen Brennweite unterwegs sind. Und wenn man dann versucht, natürlich aus der gleichen Position den gleichen Bildwinkel zu erzeugen, also den gleichen Ausschnitt zu haben und die Brennweiten aber nicht exakt übereinstimmen, muss man ja irgendwie reinkroppen. Und allein dadurch würde dann ja. Aber ja, das ist jetzt ein Feld, das ich aufgemacht habe, wo wir nachher mal Nikolas anschreiben müssen, was mich jetzt selber interessiert.
Und unabhängig dessen, gerade bei den Telelinsenfotos für mich doch deutlich der Unterschied ersichtlich. Also wir haben da ja einmal diesen Ex-Ibis-Tower am Potsdamer Platz in Berlin, wo komplett die Kachelstruktur flöten geht bei der einen oder anderen Aufnahme. Ja, du hast schon gesagt, nicht jede Kamera oder nicht jedes Smartphone oder es gibt kein Smartphone, was hier in allen Kategorien gewonnen hat. Wir haben es gerade schon angesprochen, bei den Tagaufnahmen muss man ganz klar unterscheiden zwischen Hauptkamera und Telefoto und Ultra-Wide-Kamera. Und jetzt haben wir auch den krassen ja, den krassen Wechsel beim Sony, das bei den Tagaufnahmen insbesondere der Hauptkamera gewonnen hat. Und bei Nacht hat Nikolas nur die Hauptkamera genutzt. Und da hat es ja krachend verloren. Nämlich nur 6,37% der Stimmen bekommen. Und so wenig Stimmen hat über die vier Fotos kein anderes Smartphone bekommen wie die Kamera, die Hauptkamera des Sony Xperia 1.6. Und wenn ich mir jetzt auch nochmal angucke, wie ich da abgestimmt habe, dann sehe ich auch bei mir, dass ich nie das Sony gewählt habe. Und es gab bei den Nachtaufnahmen immer ein Foto unter den sechs, was wirklich sichtbar schlechter ausfiel als die anderen. Und das war dann doch immer das Sony. Also.
Wer wiederum sehr, sehr stark aufgestellt ist, ist tatsächlich das iPhone 15 Pro Max.
Es hat dann doch mit deutlichem Vorsprung, nämlich mit 25% der Stimmen gewonnen, vor dem Xiaomi mit 19% und dem Google Pixel 8 Pro mit knapp 19%. Nee, das Galaxy S24 Ultra mit 19% kommt dann doch auch noch
tatsächlich davor. Habe ich das iPhone hier kein einziges Mal gewählt in der Nacht. Ich weiß gar nicht, am Tag glaube ich einmal, aber ich habe die Nacht über durchweg das Samsung gewählt. Ich weiß auch nicht.
So, und dann hat Nikolas jetzt ganz stumpf erstmal das, ja, über alle Motive hier die Gesamtplatzierung ausgewürfelt und da hat am Ende dann das Samsung Galaxy S24 Ultra mit einer Zweitplatzierung am Tag und einer Drittplatzierung in der Nacht in Summe am meisten Stimmen auf sich vereinen können. Hat ja auch drei Motive am Tag und ein Motiv in der Nacht gewonnen, also man sagen kann, okay, wunderbar, da passt alles zusammen. Auf dem Platz 2 ist das Apple iPhone 15 Pro Max
bekommen. Der Abstand ist halt
mit das. Drei Sieger. Ja, es ist knapp, ne? 18,37% zu 18,26%.
19 Stimmen, also es sind 0,1% der abgegebenen Stimmen, trennen diese beiden Geräte.
Und das iPhone hat zweimal nachts gewonnen, einmal am Tag. Also man kann sagen, okay, Samsung hat viermal gewonnen, Apple hat dreimal gewonnen und dann auf Platz 3 mit 18,03%, also auch wieder nur ein paar zerquetschte Stimmen. Ja, danke. Das Xiaomi, das einmal nachts gewonnen hat. Und deswegen sind dann am Ende diese Smartphones über das Gesamtergebnis Tag-Nacht im
Titel gelandet. Platz 1, 2, 3, man könnte sie auch zusammenfassen zu Platz 1 mit dieser marginalen Differenz an Stimmen.
So, und jetzt kann man sich natürlich auch da wieder über die Testzusammensetzung streiten. Hätte es nicht nur 8 Tag-, sondern auch 8 Nachtfotos gegeben, wäre es nochmal anders ausgegangen als jetzt so. Aber das Test-Setup wurde ja gewählt, bevor klar war, welches Smartphone wie abschneiden wird. Und dann ist es jetzt eben so. Was Nikolas dann noch gemacht hat, war dann nochmal die Hauptkamera nur zu betrachten, weil wir haben jetzt ja schon wiederholt drüber gesprochen, dass es da durchaus Unterschiede gegeben hat. Gerade wenn es um die Tele oder dann eben auch das eine Ultra-Wide-Kamera-Foto gegangen ist. Gesagt, okay, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich sage, ach, weißt du was, ich habe zwar hier das iPhone, also eins dieser sechs Geräte mit den drei Kameras, aber im Endeffekt nutze ich doch sowieso immer nur die Hauptkamera. Wer kommt dann als Sieger dabei herum? Und das ist dann in dem Fall das iPhone gewesen, wenn es um die Hauptkamera geht. Da bleibt es ja dann bei dem guten Abschneiden oder dem sehr guten Platz 1 Abschneiden bei Nacht und keinem gewonnenen Motiv am Tag, aber in Summe wäre das dann der Platz 1 gewesen. Sony erkämpft sich dann den Platz 2. In der Gesamtauswertung mit allen Kameras ist Sony dann trotz der insgesamt sehr guten Tagaufnahmen nämlich nur auf Platz 5 gelandet, weil halt die Telefoto- und die Ultra-Wide-Kamera-Fotos so wenig Stimmen auf sich vereint haben. Und Platz 3 geht dann ans Google Pixel Pro. Ja, also deswegen dieses Mal, ich weiß, Freitag war ja wirklich, na nicht, also verzweifelt ist Nikolas nie, aber manchmal war es so einfach, am Ende die Auswertung zu machen. Dieses Mal hat er gesagt, ich muss hier, glaube ich, verschiedene Perspektiven eröffnen, was ja eine positive Nachricht ist letztendlich für jemanden, der ein aktuelles Top-Smartphone der sechs Hersteller kauft und dabei auch auf die Kamera guckt. Ja. Und was er schon gesagt hat, ist, wir machen das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder.
Mal schauen, ob sich da vielleicht was herauskristallisiert hat. Ich denke, eine der großen Entwicklungen ist ja wirklich, dass Google mit dem Pixel diesmal nicht mehr dominieren konnte. Vielleicht können sie das nächstes Jahr wieder. Vielleicht fallen sie noch mehr ab, man weiß es nicht.
Was jetzt natürlich auch keine Rolle gespielt hat, sind, wo du gerade nochmal Google mit dem Pixel ansprichst, sind diese ganzen AI-Zusatzfeatures. Ne? Also ja, da wissen wir alle, da gibt es bei den Pixel-Geräten inzwischen Funktionen, die jetzt nicht jeder Wettbewerber schon bietet. Aber das, darum ging es jetzt hier eben auch nicht. Insofern auch da wieder, man muss immer wissen, was dieser Artikel beinhaltet und was er eben nicht beinhaltet. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auf die Ergebnisse blicken. Da muss man sich aber auch nicht darüber aufregen, dass die Ergebnisse so
sind, wie sie sind. Ja, natürlich. Also ich habe es ja auch am Anfang schon angesprochen. Theoretisch könnte man ja auch, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Herstellern ist, aber bei Apple kannst du ja theoretisch auch die RAW-Dateien abgreifen des Sensors und dann daraus halt machen, was du willst. Das Ergebnis kann ja ein ganz anderes sein. Zum Kameratest könnte auch ein Videotest gehören und was auch immer. Also das ist ja nicht erschöpfend, das hier. Das ist ein interessanter Einblick in eine bestimmte Disziplin, die so, denke ich, durchaus praxisnah ist. Aber es zeigt natürlich nicht, es lässt das volle Potenzial einer Kamera sich nicht entfalten, wenn man so möchte. Oder eines Smartphones. Und wie gesagt, die Kamera, nur die Hardware als solche, die spielt hier weniger mit rein, als man denken mag vielleicht.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, also wir, das ganze Team, aber insbesondere Nicolas, dass dieses Jahr so viele daran teilgenommen haben, dass dann ein so aussagekräftiges, wenn auch breit gestreutes Ergebnis dabei herumgekommen ist. Und wie gesagt, nächstes Jahr wird es wieder geben. Mal schauen, mit welchen Smartphones dann, aber wenn ich mir die Liste hier mal so angucke, dann ist es, glaube ich, nicht schwer zu raten, wie es da weitergehen wird.
Ne, einfach den Nachfolger.
Ja. Fabian, Intel.
Ja. Da warten wir auch auf einen Nachfolger.
Es gab mal wieder ein. Ja, Arrow Lake, ja. Da hat es mal wieder ein Update gegeben. Letzte Woche im Podcast haben wir noch darüber gesprochen, dass uns ja vorgeworfen wird, dass wir nicht bei Intel nachhaken würden, dass sie doch ein Statement mal wieder rausbringen sollten oder mehr Details. Ich gesagt habe, ja, wir fragen ja immer wieder nach, aber es kommt da nichts. Jetzt ereilte uns am Montagnachmittag eine Info von unserem Intel-Kontakt, dass es am Montagabend 21 Uhr ein neues Statement geben wird, und zwar in der Intel-Community. Also jetzt auch immer nicht Investor Relations, PR-Ebene, sondern eben in einem Blog-Post. Und da hat sich Intel einmal mehr zu dem Thema instabile Core-CPUs der 13. und 14. Generation, also Raptor Lake und Raptor Lake Refresh, was ja im Kern das gleiche Produkt ist und der gleiche Die, geäußert. Und da haben sie, nachdem sie ja jetzt schon zum 19. August alle angewiesen hatten, ein neues BIOS bereitzustellen, was diesen Thermal Velocity Boost Bug fixt, der das Problem hat verschärfen können, haben sie ein weiteres Microcode-Update angekündigt für Mitte August, was einen Algorithmus in Intels eigenem Microcode, also ist quasi das Betriebssystem der CPU, anpasst. Sie haben nicht von einem Fehler gesprochen, sondern einfach von einem Algorithmus, der in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass die CPU eine zu hohe Spannung angefordert hat und dann halt auch bekommen. Und das wollen sie dann mit einem neuen Update, was im August kommen wird, beheben. Ja, sie haben nicht gesagt, dass das abschließend dafür sorgt, dass dann alle Probleme beseitigt sind. Und darauf deutet dann auch noch ein externes Statement hin, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Und sie haben aber auch nicht gesagt, dass damit CPUs geheilt sind, die aktuell zu Instabilität neigen. Aber auch da hat dieses, hatte ich gerade externe gesagt, ich glaube, ich meine das interne Statement, was sie an Partner geschickt haben, ein bisschen mehr Details noch geliefert. Aber es geht ja weiter mit dieser Salami-Taktik, oder? Wie siehst du das? Also jetzt gibt es noch einen Microcode.
Ja, vor allem ist es halt auch eine seltsame Salami. Weil diese Feststellung, dass eventuell die Spannung die Ursache sein könnte, also das war ja die Idee von vornherein, die alle geäußert haben. Das war ja die Befürchtung, die alle geäußert haben. Das lag ja quasi auf der Hand, dass es hier eventuell ein Problem geben könnte. Also hätte man noch davon ausgehen können, dass Intel das erstmal sich dieser Problematik, dieser Fragestellung annimmt und testet, okay, ist es denn vielleicht die Spannung? Und das kann ja kein halbes Jahr dauern. Also sie müssen doch mehr Erkenntnisse haben. Sie hatten doch auch schon tiefergreifende, spezifischere Erkenntnisse zuletzt, als ja, die Spannung ist zu hoch. Oder? Also.
Ja, dieses Thema, die Spannung ist zu hoch, das haben sie, glaube ich, schon relativ früh mal als Grund genannt, ne? Und infolgedessen ist doch dann die minimale Betriebsspannung der CPUs gestiegen, was ja dafür gesorgt haben soll, dass sie eben in gewissen Situationen dann instabil werden. Aber ja, es gibt nicht diesen einen roten Faden oder so das eine schwarze Brett, wo Intel das jetzt einfach mal schön detailliert, verständlich offengelegt hat. Und dazu gehört ja auch, dass jetzt heute Igor's Lab ein Posting von Intel veröffentlicht hat, was ich vom Wortlaut her wohl eher an die Partner gegangen ist. Das heißt HP, Dell, Asus und so weiter und so fort, wo sie dann noch ein bisschen mehr erzählt haben als das, was sie wiederum jetzt am Montagabend öffentlich gemacht haben in der Intel-Community. Und zwar haben sie da noch gesagt, dass dieser neue Algorithmus wohl dann da konkret dafür sorgen soll, dass der Prozessor, auch wenn er mehr als 1,55 Volt V-Core haben will, die nicht mehr kriegen wird. Also das hatten sie öffentlich nicht gesagt. Wo liegt denn jetzt da die Reißleine, die dann gezogen werden wird? Und dass das möglicherweise in einer kleinen Anzahl an Benchmarks Leistung kosten könnte, wird. Etwas, ein wenig Leistung, haben sie, glaube ich, gesagt. Und dann, also ja, jetzt wird natürlich schon wieder darüber spekuliert, könnten Sie das Microcode-Update nicht vielleicht schon vorgestern veröffentlicht haben, aber ja, weil jetzt alle dabei sind, Ryzen 9000 zu benchmarken, demnächst wollten Sie das nicht. Weiß ich nicht, reine Spekulation. Vielleicht müssen Sie es wirklich noch einfach validieren, denn wenn Sie da jetzt den Prozessor verwehren, Spannungen zu bekommen, die er in der Vergangenheit haben wollte, ist das nicht möglicherweise auch schon wieder ein neuer Anlass für Instabilität. Ja, aber da ranken sich jetzt natürlich schon wieder die wildesten Gerüchte. Und was sie dann drittens noch in dem Statement ja, nicht klargestellt haben, aber ja, schon deutlich zum Ausdruck gebracht haben, ist, dass dieses Microcode-Update auf Systemen, die heute schon mit Instabilität zu kämpfen haben, nicht unbedingt die abstellen können wird, weil die CPUs halt einfach schon einen Weg haben. Und also das kommt jetzt eben auch immer weiter, glaube ich, oder wird immer deutlicher, dass das Problem mit den Spannungen sorgt halt nicht in dem Moment zu Abstürzen oder zu diesem instabilen Verhalten, sondern das hat halt in der Tat dazu geführt, dass diese CPUs in irgendeiner Art und Weise gelitten haben und dann nicht mehr das können, was sie eigentlich können sollten und eben abstürzen in gewissen Situationen oder Programmcode abstürzen lassen.
Gut, gegenüber Kunden, Käufern von entsprechenden CPUs, die diese Probleme haben, hat Intel ja dann auch wieder gesagt, die sollen sich bitte an den Kundenservice wenden und dann werde ihnen geholfen. Wie die Hilfe dann aussieht, weiß ich nicht, aber ganz abgesehen davon, dass das.
Ja, tauschen CPUs. Die tauschen die CPUs.
Ist zu hoffen. Aber auch für diejenigen, die nicht betroffen sind, ist ja der Zustand aktuell immer noch meiner Betrachtungsweise nach so unklar, so undurchsichtig und so abstrus und konfus, dass ich ja als informierter Käufer niemals auf die Idee wäre, jetzt auf die Idee käme, in aktueller Generation eine starke Intel-CPU zu kaufen. Und dieser Zustand, der währt ja jetzt seit einem halben Jahr an. Also das kann ja eigentlich nicht in Intels Interesse sein. Oder bin ich da übervorsichtig, wenn ich jetzt sage, ich würde mir jetzt keine 13. oder 14. Generation Intel Core kaufen?
Nee, ich glaube nicht, weil was dann, vierter Punkt, kann ich ja noch hinzufügen in diesem ja, industrieinternen Statement, zumindest wenn das der Wahrheit entspricht, was da Igor's Lab gepostet hat, ja auch noch kundgetan wurde, ist, dass sie sich immer noch nicht sicher sind, dass dann mit diesem Microcode-Update das Thema wirklich vom Tisch ist. Sprich, also es wird weitere Analysen geben, aber Intel kann immer noch nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass dann nach diesem Update des Microcodes, der es verhindert, die CPU zu hohe Spannungen anzufordern, es auch bei CPUs, die bisher nicht betroffen sind, in Zukunft nicht zu neuen Problemen oder doch noch zu diesen Problemen kommen wird. Und ja, klar, das ist ist Damoklesschwert. Also für mich sieht es halt aktuell so aus, dass Intel, wenn man betroffen ist, und damit wird sich vielleicht jetzt auch der ein oder andere aktuell bei Intel melden, der wirklich nur ein Problem mit einer Software hat, die wirklich an dieser mit dieser Software zu tun hat oder vielleicht mit seinen RAM-Settings oder weiß der Geier was. Aber gut, in so einer Situation, wenn man dann so ein 13900KS, K, sonst was hat, dann geht man dann vielleicht aktuell davon aus, dass die CPU schuld ist, dass Intel dann diese CPUs tauscht. Die haben offensichtlich ab Werk wirklich keine Macke weg, laufen aber Stand jetzt noch mit dem Microcode, der laut Intel zu hohe Spannungen bereitstellt oder anfordert. Das heißt, wenn ich den heute einbaue, habe ich, bis dieses Update dann kommt, Mitte August, und bis ich es dann auch eingespielt habe, laut Intel das Problem inhärent, dass es möglicherweise oder dass es möglicherweise dazu führt, dass meine CPU übermorgen eben nicht mehr so tut, wie sie tun soll. Und ja, das ist halt ein gewisser Unsicherheitsfaktor, ne? Dass ich dann meine CPU irgendwann einschicken muss, dann eine neue krieg und dann hoffentlich das nicht mehr passiert, weil dann irgendwas passiert ist im Microcode, im BIOS-Update, der das halt ausschließt. Und da sagt Intel wiederum eben gegenüber Partnern, ganz im Ziel sind wir möglicherweise immer noch nicht. So, und dann stelle ich mir noch zusätzlich natürlich dann wieder beim Blick auf das große Ganze die Frage, hat die CPU jetzt wirklich in der Vergangenheit oder dem Microcode, also wie gesagt, Intel hat nicht gesagt, das ist ein Fehler, aber hat er zu hohe Spannungen angefordert, die ich jetzt kappe und dadurch etwas Leistung verliere, oder ist es dann wirklich der Punkt, wir haben es halt übertrieben? Also das war schon, das sollte alles so sein. Der Microcode tut genau das, was er, also das Prozessor-Betriebssystem tut das, was wir von ihm verlangt haben. Aber es war wohl zu viel des Guten. Und jetzt müssen wir zurückrudern. Das wird Intel nie sagen.
Ja, nee. Ja,
selbst wenn es so
ist. Das ist ja quasi die gesamte Philosophie aktuell. Also bisher, mal schauen, wie es mit Arrow Lake jetzt wird, aber die letzten Generationen Intel-K-CPUs waren ja einfach immer nur: Wir übertreiben es noch ein Stück mehr und das bringt uns Leistung.
Was halt ganz interessant ist, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass sie jetzt in diesem Statement wirklich nicht mehr von K-CPUs sprechen, sondern generell von 13th und 14th Gen Desktop Processors. Sie haben ja die Tage auch auf einen Bericht von einem Entwickler, der gesagt hat, ich sehe in meinen Crash-Report-Daten, dass da auch ganz viele HX Notebook-CPUs betroffen sind. Der 13. und 14. Gen, die setzen ja auf den großen Desktop-Die. Da hat Intel gesagt, nee, also ja, da mag es auch Absturz geben, aber das sind andere Software-Hardware-Themen. Wir sehen das auf Basis unserer Analysen nicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was wir hier gerade auf dem Desktop untersuchen. Das neue Statement hier geht jetzt auch nur um Desktop-CPUs. Aber ja, es bleibt unbefriedigend für die Kunden natürlich. Es bleibt aktuell sehr undurchsichtig. Und bis Mitte August ist man jetzt nach dem Statement offiziell gefährdet, dass die eigene CPU, die ganz normal bisher ihren Dienst verrichtet, vielleicht doch noch irgendwie eine Macke wegkriegt. Ja. Und dann gab es ja noch diese Gerüchte, dass Intel ja Probleme hatte mit Oxidation auf dem Silizium. Da hatten sie sich dann ja sogar auch noch geäußert, gleich Anfang der Woche auf Reddit, und haben gesagt, ja, das stimmt, da hatten wir ganz am Anfang in der Fertigung der 13. Gen, hatten wir mal bei Raptor Lake Probleme, aber das waren nur die allerfrühesten Prozessoren und wir haben das inzwischen behoben und das hat damit auch hier nichts zu tun. Was ist deine Meinung? Hat da einer eine falsche Zeile Microcode geschrieben? Hat sich einer beim Blick ins Lastenheft verguckt und eine falsche Spannung abgeschrieben? Oder ist das das, was eigentlich laufen sollte, nur jetzt hat Intel gemerkt, das funktioniert halt nicht?
Es kann natürlich auch eine Kombination von allem irgendwo sein. Also solche Fehler haben ja, diese CPUs sind ja durchaus komplex. Ich denke, das kann man so sagen, ohne dass es jemand hinterfragen würde. Und solche Fehler, die sich auf so eine Art und Weise äußern können, die haben dann in der Regel nicht die eine einzige Ursache, sondern das ist dann ja meistens ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Und es kann sein, dass einfach bei mehreren dieser Faktoren irgendwelche Mechanismen nicht begriffen haben, die eigentlich ja das Ganze verhindern sollen. Ob das jetzt in der ob das auf dem ob das beim oft noch ja, ob das schon beim Design dieser CPU passiert ist oder ob es erst bei der Übersetzung dieses Designs in die Fertigung passiert ist, ob es bei der Fertigung passiert ist oder ob es wirklich erst mit der Software passiert ist oder halt eben alles zusammen, können wir nicht absehen. Inwiefern das mutwillig war, können wir nicht absehen. Also inwiefern Intel quasi gesagt hat, ja, wird schon gut gehen. Ob da wirklich ein Fehler passiert ist oder ob man einfach nicht nur intensiv genug getestet hat, man weiß es nicht. Dazu äußert sich Intel nicht. Und sie äußern sich auch nicht dazu, was eigentlich wie hoch eigentlich die Fallzahlen sind. Also wie viele CPUs von denen, die sie rausgegeben haben, sind denn ungefähr betroffen? Das müssten sie ja abschätzen können. Zumindest grob. Ich meine, wir erinnern uns ja zum Beispiel zurück, wir hatten bei den GeForce-Grafikkarten hatten wir den Stecker bei den 3090 Ti, 4090.
Ja.
Und bei den Radeons hatten wir die Vapor Chambers, wo wir Probleme hatten, wo es dann Rückläufer gab. Und wenn wir uns daran zurück erinnern, das waren ja aber, also bei den Radeons weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, aber bei den GeForce-Grafikkarten, das war ja irgendwas von 0,0001% oder so der GPUs, die da betroffen waren. Wie sieht's hier aus? Ist das vielleicht viel, viel, viel mehr? Oder reden wir auch über so einen Bruchteil, dass eigentlich niemand jemanden kennt, bei dem das der Fall ist? Weiß ich nicht. Also es ist sehr schwer, das irgendwie zu begreifen, das zu bewerten, auch einfach, wo man sagen kann, so ist die Situation, dass das bedeutet das jetzt für Intel-Kunden, Käufer, Interessenten. Es ist nach wie vor diffus.
Also ich meine, es gab ja neulich da die Crash-Data-Reports von zwei Spieleentwicklern und dann auch auf diesem Game-Server, von den Game-Server-Betreibern, wo es ja in Richtung 25% ging. Was ich persönlich sehe, ist, dass sich auch bei uns in der Community jetzt häufiger Nutzer gemeldet haben. Am Anfang war das ja gefühlt überhaupt nicht
der Fall. Ja, aber dann ist das vielleicht halt auch, also ohne, es kann halt durchaus sein, das hast du ja eben schon angesprochen, dass dieses Fehler, dass diese Probleme, gerade weil sie auch so diffus sind, zum Sammelbecken für alle Probleme werden. Weil das Thema jetzt seit einem halben Jahr so präsent ist.
Ja.
Also,
für uns ist das Schöne, dass auf jeden Fall schon wieder, ich weiß es nicht, theoretisch die nächste Core-CPU-Bench-Reihe dann ansteht, nachdem Volker ja gerade alles neu gemacht hat. Wir erinnern uns an den vorvorletzten Podcast, wo es darum ging.
Ja. Hätte Volker mal nur im Base-Profile gebencht.
Ja, genau. Und wir waren ja quasi up to date ja, mit dem ETVB-Bugfix. Und ja, jetzt kommt dann Mitte August schon wieder das nächste Thema um die Ecke. Ja, Fabian, Sonntagsfrage. Das fand ich dieses Mal wirklich interessant. Denn du hast die absolute Dominanz von Steam als Spiele-Distributionsplattform, die sich ja vor 2 Wochen wieder gezeigt hat in der Sonntagsfrage, zum Anlass genommen und endlich mal danach gefragt, wie viel Kohle unsere Community schon auf Steam verprasst hat und wie viele Stunden sie damit verbracht hat, diese Spiele oder zumindest einen Teil ihres Vermögens auch zu spielen.
Ich hab das schon in Auskunft gestellt, dass das mal eine Frage wäre, die ich mir vorstellen könnte. Jetzt hat es sich angeboten, weil es sonst nichts gab und weil wir hatten ja auch wieder einen Thread, eine News zu Steam Sales, weil Valve die bekannt gegeben hat bis in den Juli nächstes Jahr hinein, wo ich dann auch einmal kurz ausgerichtet habe, wir haben tatsächlich an mehr Tagen Steam Sale im Jahr als nicht. aber da ging es im Thread dann auch schon sehr viel über solche Dinge von wegen, ja, wie alt ist euer Account und wie viel Stunden und Zeit und Geld habt ihr damit? Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du jetzt die Sonntagstage zu dem Thema, wo es sich eh schon so aufdrängt. Es ist dann auch wieder eine relativ große Sonntagstage mit sehr vielen Fragen geworden. Gut, teilweise sind sie vielleicht redundant, wenn sie halt verschiedene Statistiken des eigenen Steam-Profils abfragen. Aber du hast es gerade schon gesagt, 90% hier gerundet der spielenden CP Teilnehmer an diesen Umfragen, die wir zuletzt hatten und auch die jetzt hier wieder eingebunden ist, haben einen Steam-Account. Und das ist halt das Dreifache dessen, was bei der nächsten Plattform, nämlich GOG mit 28% anliegt. Die Dominanz ist erschütternd, sie ist erdrückend und teilweise geht es ja so weit, dass man quasi die Gaming-Plattform Windows-PC mit Steam gleichsetzen kann. Oder generell PC, weil auf Linux ist es ja noch viel erdrückender.
Ja, klar. So, und deine erste Frage dann konkret zu Steam ist jetzt gewesen, wie alt ist dein Steam-Account? Und da ging es galt es abzustimmen zwischen 20 Jahre und unter einem Jahr alt. Und in der Tat gewonnen hat 20 Jahre mit 28,3%, gefolgt von 19 Jahren mit 13,9%. Dann 15 Jahre, 8,6%. Aber ja, man sieht, die Steam-Accounts sind eher älter. Und
wir hatten ja die Umfragen zur Demokratie, zur Demografie in unserem Forum. So ein Steam-Account ist idealerweise ja auch etwas, was man nur einmal anlegt und danach nicht nochmal. Das heißt,
legt sowas nicht heutzutage schon die Eltern bei der Geburt ihrer Kinder
an? Ich dachte, meinst du, das ist wie mit den Trabis in der DDR?
Ja, oder mit den E-Mail-Accounts in der Hoffnung, dass das eigene Kind überhaupt noch seinen Namen bei irgendeinem der weltweiten
verfügbaren. Ich warte ja darauf, dass Emojis in der E-Mail funktionieren. Also wir hatten die Demografie-Umfragen zum Forum. Wir wissen, dass wir sehr viele alteingesessene Veteranen haben und die haben dann entsprechend auch einen 20 Jahre alten Steam-Account. Ich glaube, der Tenor war da häufig, ja, habe ich halt für Half-Life 2 gemacht oder für Counter-Strike oder sowas. Ja. War bei dir wahrscheinlich nicht viel anders, oder nicht?
Ja, das war ja so dieses, als Steam anfing, war ich gerade voll im Studium und ich bin erst später drauf aufgesattelt, ehrlich gesagt. Ja. Also dieses digital, also ich kannte das natürlich über CB auch nebenher, war mir das schon Begriff. Wer wissen will, warum ich hier über Studium und sonst so weiter und CB nebenher rede, der kann sich ja unsere Folge zu 25 Jahre Computerbase nochmal zu Gemüte führen, die Geschichte und wie das alles so kam. Auf jeden Fall bin ich nicht der Early Adapter bei Steam gewesen, weil ich damals überhaupt nicht gezockt habe und habe das erst später gemacht. Ich hatte jetzt hier abgestimmt mit 9 Jahre, weil ich glaube, dass ich das wirklich erst irgendwann, ja, als ich dann auch CB Vollzeit gemacht habe, dann letztendlich.
Dann ist mein Steam-Account sogar älter als dein Steam-Account. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Du
bist. Also so viel kann man hier auf die Demografie der Leser schließen, nämlich gar nicht.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie ich den erstellt habe, weil ich ein Spiel spielen wollte, das ich offiziell noch nicht spielen durfte, aufgrund des Alters im Laden dann nicht kaufen konnte und über Steam mit Paysafe-Karte dann durchaus kaufen konnte.
Ja. So, und was für ein krasser Steam-Veteran ich bin, sieht man an meiner Antwort auf die nächste Frage, nämlich welches Level hat dein Steam-Account? Und du hast mir zum Glück wie 13,4% der anderer Teilnehmer folgende Antwortmöglichkeit auch gegeben. Account-Level? Was? Das ist also, gibt offensichtlich ein Account-Level. Ich wüsste noch nicht mal, wie das Account-Level für unseren Computer
ist. Also euer Computer, also der und unser insgesamt. Unser Computerbase-Steam-Account, seitdem ich Zugriff darauf habe, habe ich ja das Profil einmal komplett umgestaltet. Es ist jetzt so ein Anime-Weep-Account, wie du ja sicherlich mitbekommen hast.
Ja. Ich weiß.
Oh Mann. Aber der hat tatsächlich Account Level 11. Jetzt habe ich mich hier kurz einmal durchgeklickt. Man kriegt halt XP für das Kaufen von Spielen, für das Verdienen von Abzeichen, für allerhand Gekrempel, in erster Linie Gekrempel, bei dem Wolf irgendwas verdient. Das heißt, man kann da einfach, wenn man sagt, ich möchte jetzt 10 Euro da rein buttern, um das Level zu steigern, dann kann man das relativ gut machen über Sammelkarten oder so. Es bringt einem halt nichts, aber man kann es machen. Aber ein bisschen was kriegt man halt auch so immer mit. Meiner ist bei 24. Und ja, aber ich habe hier auch welche Leute in der Freundesliste, wo es über 100 geht. Und es gibt, glaube ich, Leute, wo es über 1000 geht, weit über 1000. Also da lässt sich theoretisch sehr viel machen. Was bringt einem das Ganze? Man schaltet, glaube ich, mehr Aussteller für seine Profilseite frei. Jetzt wirst du wahrscheinlich auch wieder keine Ahnung haben, was ich hier eigentlich gerade labere.
Ja, doch, das ist mir schon ein Begriff.
Man kann ja seine Errungenschaften oder sein Lieblingsspiel oder seine Spiele mit 100% Errungenschaften, seltenste Errungenschaften, seine kürzlichen Aktivitäten, irgendwelche Gegenstände im Steam-Inventar, was auch immer, kann man auf seiner Profilseite ausstellen. Und je höher das Level, desto mehr dieser Ausstellerplätze bekommt man halt. Oder man kauft sie sich im Punkteshop, das geht dazwischen, glaube ich, auch. Also Wolf hat da ja so ein unfassbar riesiges Konstrukt entworfen, um Leute zur Personalisierung einzuladen und entsprechend zu binden. Das ist verrückt. Nun gut, aber die meisten sind tatsächlich auch in diesem Bereich 11-20% unterwegs, 41,8%. Ich denke mal, das ist dann halt einfach das Steam-Level, das sich bei entsprechend langer Benutzung von Steam irgendwann einfach selber ergibt und fertig.
Ja, ein bisschen mehr sieht man dann bei den Errungenschaften, nach denen du gefragt hast. Das ist eher, nennt man es jetzt kopflastig. Also da sind die Teilnehmer mit mehr denn weniger Errungenschaften dann doch tendenziell in der Mehrheit. Ja, aber auch das ergibt sich ja dann natürlich irgendwie zwangsläufig mit zunehmender Spielzeit in den Spielen, die so eine Errungenschaft
mit sich bringen. Ja, es gibt halt auch tatsächlich welche, die haben nur 1-1 Errungenschaften. Sind das dann Accounts, die seit 20 Jahren Counter-Strike spielen und noch nie ein anderes Spiel angefasst haben? Es ist die nächste Frage, wie viele Spiele gehören zu deinem Account?
Genau, komm, jetzt richtig. Das war jetzt ja alles nur langweiliges Vorgeplänkel. Ja, Errungenschaften und Account-Level. Aber jetzt geht's sonst eingemacht. Wie viele Spiele gehören zu deinem Steam-Account? Möglichkeiten 1-10 bis hinauf zu mehr als 1000. Und mehr als 1000 Spiele haben immerhin noch 5,8% der Teilnehmer. Das waren immerhin 5000.
Da kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz
Respekt
reingrätschen. Und wo du gerade schon gesagt hast, mehr als 1000. Als ich die Umfrage, die gesamte Sonntagsfrage angelegt habe, hat die höchste Option in diesen Umfragen jeweils noch gefehlt. Aber dann habe ich mir gedacht, unsere Community, du kennst doch deine Pappenheimer, füg mal noch eine Option am Ende hinzu, die mindestens doppelt so groß ist wie das, was du vorher als höchste Option hattest. Und es hat sich gelohnt, ich hätte besser noch eine zweite hinzugefügt, die nochmal doppelt so hoch ist.
Also gewonnen hat mit 27,5% 201 bis 500 Spiele, gefolgt von 101 bis 200 Spielen mit 25% und 51 bis 100 Spielen mit 15,3%. Aber ja, dann kommt auch schon 501 bis 1000 Spiele mit 9,3%. Und dann sind es ein paar, ja, viele Accounts mit 31 bis 50 und 11 bis 30 Spielen, aber wie gesagt, auch 5,8% der Teilnehmer haben mehr als 1000 Spiele. Natürlich alles Steam-Sale-Geschenke.
Ja, auf die Frage, wer spielt den ganzen Krempel eigentlich, kommen wir ja gleich noch.
Ja, genau. Erstmal war aber die Frage, wie viele Spielstunden hast du mit deinem Steam-Account gesammelt?
Eine Menge. Ja, Jan, hast du Überblick? Oder?
Ich sehe die Antwort
nie. Nee, wie viele Stunden Pagonia hast du schon?
Ach, bei Pagonia 30. Mehr ist es da auch noch nicht gewesen. Aber die meisten haben hier in der Tat angekreuzt 2.000 bis 5.000 Stunden.
Da liege ich auch drin. Ich habe 3.000 irgendwas, glaube ich. Ganz knapp 3.000 oder so. Aber ich habe auch wieder die Optionen gegeben. Ne, hier habe ich, glaube ich, die war, glaube ich, Ende bei 10.000. Als ich es zuerst erstellt habe und dann habe ich noch gegeben 10.000 bis 20.000, das sind auch noch 8% und mehr als 20.000 Stunden haben 5% investiert. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, das werden wahrscheinlich auch nicht die sein, die irgendwie 25 Jahre alt sind.
Ja, also 20.000 Stunden sind 833 Tage, also 2,x Jahre. Das ist natürlich jetzt auch, diese absolute Zahl sagt ja relativ wenig aus. Wie du schon sagst,
70-Jährige sind.
Wird ja erst dann ein Schuh.
Aber trotzdem, das ist natürlich krass.
Ja, Steam gibt es ja auch noch keine 40 Jahre, aber ja.
Ja, stimmt, es sind maximal, und ich glaube, es wird auch gar nicht seit Anfang gezählt, diese Zeit. Also ja, stimmt, also selbst wenn die Leute 70 Jahre alt sind, müssen diese 20.000 Stunden ja irgendwie in 15 bis 20 Jahren oder sowas zustande gekommen sein. Huiuiui.
Ja, also wer das in 20 Jahren gemacht hat, der hat jedes Jahr 41 Tage gespielt.
Also nicht 41 Tage lang, von wegen man steht auf und spielt den ganzen Tag lang, geht wieder ins Bett, sondern wirklich 24 Stunden durchgesuchtet.
Genau. So, nächste Frage war, wie viel Euro ist dein Steam-Account in Anführungsstrichen wert? Jetzt gucke ich nochmal, die Verteilung sieht doch fast so aus wie bei den Spielstunden. Gewonnen hat 2001 bis 5000 Euro mit 28,6%. Wird da eigentlich immer der Kaufpreis
berücksichtigt? Ja, da gibt es verschiedene,
den man tatsächlich
gezahlt hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Statistiken, wie man das berechnen lassen kann. Es gibt zum einen erstmal in Steam selber eine Angabe, wie viel externe Geldmittel man in Steam reingebracht hat über Steam. Aber dann sind da halt keine Sachen drin, die man vielleicht, ja, wo man einen Key gekauft hat oder was auch immer, oder Humble Bundle oder you name it, aber das ist dann da halt nicht mit drin. Deswegen wollte ich diese Angabe nicht verwenden, zumal das dann ja Einkaufspreis gewesen wäre und nicht der Wert des Accounts. Und dann gibt es da halt diverse Drittanbieterseiten, also wie zum Beispiel jetzt hier SteamDB, wo ich das ja verlinkt habe. Und die erlauben einem dann seine Steam-ID einzugeben. Und dann gibt es einen schönen Button namens Get Disappointed in Your Life oder With Your Life oder so. Und dann werden einem zahlreiche Statistiken ausgespuckt zum eigenen Steam-Account. Und auf der einen Seite wird einem ein Account-Value ausgegeben, aber der berechnet sich quasi über die günstigsten Preise der Spiele, die man besitzt. Es wird einem aber auch ein Value in den heute gültigen Preisen der Spiele ausgegeben. Ich wusste nicht, was ich wählen soll. Ich habe mich für den Preis in heutigem Maßstab entschieden, was ich dann da auch entsprechend über die Umfrage hingeschrieben habe, dass das bitte die Bemessungsgrundlage sein soll. Ob sich daran auch wieder alle gehalten haben, weiß ich nicht, aber...
Ja, und das Absurde ist ja eigentlich, dass das Zeug sowieso einfach mal gar nichts wert ist, weil ich es ja nicht weiterverkaufen
kann. Also man kann es weiterverkaufen, es gibt entsprechende Webseiten, man darf es halt nur nicht. Also die Steam-AGBs untersagen das. Die untersagen tatsächlich auch, dass der Account vererbt werden darf oder so. Also wenn man dann irgendwann das Zeitliche segnet, dann weiß ich nicht, was Wolf sich vorstellt, was mit dem Steam-Account passieren darf, aber man darf ihn nicht seinen Kindern geben
oder so. Das würde dann bei 9,3% der Teilnehmer an der Umfrage immerhin den Verlust von mehr als 10.000 Euro Wert an Steam-Titeln bedeuten. Ah. Ja. Nicht schlecht. So, und jetzt hattest du aber schon angesprochen, wie viel habt ihr denn da eigentlich von überhaupt gespielt? Ja, die Frage aller Fragen, nämlich wie viel Prozent dieses Werts, wieder in Anführungsstrichen, geht auf ungespielte Spiele zurück? Was war da deine Erwartung?
Ja, und damit kann ich jetzt auch direkt eröffnen, denn hier habe ich es unterschätzt. Ich hatte ja zuerst bis 40% hinzu als Option gegeben. Von wegen 40% der Spiele wurden noch nicht gespielt, gemessen am Kaufpreis. Da habe ich noch die 50% hinzugefügt. Aber ich hätte es besser wirklich bis 100% durchgemacht. Also hier habe ich mich jetzt wirklich geärgert. Zum einen bin ich abseits dessen, ich bin froh, dass noch 2.900 Teilnehmer diese Umfrage beantwortet haben. Denn zum einen, man braucht ja den Blick über diese externe Drittanbieter-Website SteamDB auf seinen Steam-Account, wo der Steam-Account dann nicht privat sein darf. Man muss das machen, man muss es auslesen und man muss in dem Fall auch noch rechnen. Nämlich den Wert der ungespielten Spiele durch den Wert aller gespielten Spiele mal 100, um halt auf die entsprechende Prozentzahl zu kommen. Und ich habe es da groß hingeschrieben. Ich hoffe, es hat auch jeder genauso gemacht. Aber wie gesagt, 2009er haben zumindest teilgenommen. Und huiuiui. Also 0%, 4,4%. Das heißt, die haben jedes Spiel gespielt. 4,4%.
So soll es sein.
So sollte es sein. Ich bin bei 17%, also 11-20%. In dem Bereich bin ich. Das sind 16,7%. Bei 1-10 sind es ungefähr genauso viel. Und ich dachte schon, 17% des Geldes, das ich da eingesteckt habe, habe ich noch gar nicht gespielt. Mit meinen, habe ich auch noch gar nicht gesagt, es sind nur 100 und irgendwas Spiele. So viele sind es gar nicht.
Noch gar nicht gespielt heißt doch aber in dem Fall auch noch gar
nicht gestartet. Ja, noch gar nicht gestartet.
Also, das heißt, ein Spiel, was ich mir gekauft habe, dann mal kurz starte und sage, das lege ich mal beiseite, habe ich ja eigentlich auch nicht gespielt, ist da aber dann schon.
Ja, das also deswegen, in der Wahrheit ist es wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer, aber hui, ich fühle mich doch schon schlecht mit meinem anscheinend ja beschaulichen Pile of Shame, wo ich mir denke, ich müsste mir eigentlich die nächsten 3 Jahre keine Spiele mehr kaufen und ich hätte trotzdem noch genug Neues zu sehen. Aber es fällt dann auch erstmal nochmal ab mit 21-30% sind dann nur noch 16, 31-40% sind dann nur noch 12% und 41-50% sind dann nur noch 11%. Aber dann kommt der größte und dickste Balken. 22% haben die Hälfte, mindestens die Hälfte der Spiele gemessen am Wert, die sie in Steam haben, noch nicht gespielt. Und wenn das nur so 2-Euro-Games sind, die man mal überall mitnimmt oder so, dann kommt das doch nicht auf die Hälfte, oder? Ich weiß es nicht. Also das hat mich wirklich Das habe ich nicht mitgerechnet.
Aber also du sagst, da steckt implizit drin, dass das halt auch teure AAA-Produktionen sind, weil sonst...
Also, dass man keine AAA-Produktionen spielen mag, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber warum kauft man sie dann?
Ja, okay. Gruppenzwang. Ja.
Nee, also das hat mich wirklich... vielleicht muss ich da nochmal irgendwie Sonntagsfrage zu Pile of Shame oder sowas. Kann man ja auch genug machen. Aber das, das bedarf konsekutiver Forschung, das hier.
Ja. Dann hast du abschließend ja noch gefragt nach Funktionen oder nach, also greifst du als Steam-Nutzer regelmäßig auf die sozialen Features zurück? Ich meine, Steam ist ja viel mehr als nur ein Launcher für Games. Das ist
es ja, ist ja heutzutage häufig der Launcher für den Launcher, der ein Spiel dann launcht.
Ja. Ach, das habe ich die Tage wieder wiederholt mit Cyberpunk. Wobei, da kann man es ja wenigstens dann, ich glaube, dauerhaft wegklicken. Aber ja. In der Tat nutzen die meisten dann doch und wenig überraschend die Freundesliste mit 52,2%. Du hast ja gerade selber schon von der Freundesliste gesprochen, wo du immer neidvoll auf die Errungenschaften von Freunden auf Steam.
Ich habe halt einfach 5000 Mal am Tag den kleinen Banner, dass CB angefangen hat, irgendein Spiel zu spielen, just im Moment gerade City Skylines 2. Irgendwer ist der am Benchen. Ja. Ich vermute, es ist Wolfgang.
Ja, irgendwer bencht da irgendwas. Direktnachrichten 33,5. Ja gut, wenn man Freunde hat, dann schreibt man den vielleicht auch mal, ob sie gerade Lust haben zu zocken und warum dann nicht auch auf Steam. Den Steam Workshop mit 32,5% und dann verlief es sich so, ne, im Community-Bereich, Community-Markt, Seiteaktivität von Freunden.
Ja, also ich habe mir auch mal gefragt halt, okay, wer nutzt eigentlich diese Steam-Gruppen oder den Voice-Chat, machen das Leute aktiv? Aber ja, 5,7%, 7,5% bei den Gruppen, immerhin. Gruppenchats auch 6%. Also diese Features werden genutzt, zwar nicht von der breiten Masse, aber gut, sogar die Freundesliste, die ich halt persönlich als total essentiell ansehen würde, verwendet ja nur die Hälfte. Klar, wenn man nur Singleplayer spielt, wofür braucht man die Freundesliste? Selbst dann, um zu schauen, was machen meine Freunde. Wenn man keine Freunde hat, braucht man die Freundesliste nicht, schätze ich. Ich weiß es nicht. Aber 37%, knapp 40% haben gesagt, sie nutzen tatsächlich gar keines dieser sozialen Features. Gut, wenn man den Steam-Account auf privat stellt, nur ein oder zwei Spiele spielt, keine Freunde eingetragen hat, ja, was soll man noch groß machen? Also, das ist ja auch legitim, aber ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass mehr Leute diese Features tatsächlich auch nutzen. Gut, ich meine, nutzt du sie?
Und jetzt letztes Thema? Machst du damit was?
Ich meine, weil du bist ja theoretisch auch ein Steam-Nutzer, auch wenn du nur Pagonia spielst, aber...
Ja. Ich habe schon mal Wolfgang geschrieben, wenn er gebencht hat, aber... nein, und ich habe auch bei der nächsten Frage, befasst du dich mit deinem Auftritt auf Steam, gestimmt mit Nein. Aber immerhin 44,4% haben gesagt, naja, ich habe da einmal was angepasst und dann nie wieder, also eigentlich auch Nein. Und nur 14,8% haben gesagt, ja, ich pflege meine Profilseite.
Ich glaube, da könnte man wieder viel über Generationen auch ausprägen. Ich habe das tatsächlich gepflegt, mache da immerhin mal wieder irgendwann was, aber... Das ist in meiner Bubble, in meinem Freundeskreis, haben da alle irgendwie immer was Aktuelles und pflegen das irgendwie. Also entweder meine Bubble ist seltsam oder das liegt wirklich am Alter. Oder beides.
Ja, du bist einfach noch jung. Fabian, ich habe es hier irgendwie durchgeschafft durch diese Episode CB-Funk. Mir war das ja diese Woche besonders wichtig, dass wir das noch machen, denn so viel war ja neulich schon mal, glaube ich, in Aussicht gestellt. Es ist offiziell unsere letzte gewesen vor der Sommerpause. Alles ruhig, alle ruhig bleiben. CB-Funk geht weiter. Aber nach aktueller Planung erst nach der Gamescom Ende August. Mhm. Denn ich bin jetzt mal im Urlaub, dann ist Messe und dann ist wahrscheinlich eine ganze Menge passiert, inklusive Produktneuvorstellungen und Intel Microcode Updates.
Schauen wir mal.
Dass wir wieder genug Gesprächsstoff dafür haben. Ich wünsche allen Zuhörern bis dahin einen wunderschönen Sommer. Bleibt gesund, werdet gesund. Fabian, dir
ja,
natürlich
auch. Ja, und gerade dir natürlich eine gute Besserung. Ja. Ne? Kurier es aus. Also bei mir ging es mit dem Husten ja erst los, nachdem sonst alles wieder kuriert war. Ne? Und den Husten habe ich jetzt schon seit 2,5 Wochen.
Ja, ich kuriere jetzt erstmal noch diesen Podcast ins Netz. Freue mich, dass es geklappt hat. Grüße noch einmal Nikolas hier am Ende. Freue mich jetzt schon auf den Smartphone-Kamera-Vergleich-Test nächstes Jahr. Und bis dahin.
Tschüss. Ciao. Schöne Ferien.